Gato, dass du Papa wärst, das haben wir ja schon in einer unserer letzten Folgen schon hier verkündet. Wann war deine Frau das letzte Mal im HSV-Stadion?
Gegen St. Pauli, ich würde sagen, auf jeden Fall vor Corona, keine Ahnung, 4 Jahre.
Okay, dann, ich muss zugeben, ich folge ihr auch bei Instagram. Und ich habe gesehen,
wusste, dass es als Intro kommt heute. Ich
habe gesehen, dass sie heute im Millerntor-Stadion einen Podcast aufnimmt. Das heißt, der Nachwuchs ist, auch wenn er im Bauch ist noch, das erste Mal im St. Pauli-Stadion.
Stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht.
Doch, ich aber.
Ich habe nämlich auch eine Frage, da ist eine Frage reingekommen bei Instagram. Boah, ich weiß gar nicht, irgendwie Gato Junior das erste Mal bei Pauli dabei. Und ich dachte so, ja okay, also das wäre ja schon echt eine Frühgeburt, wenn irgendwie, ich weiß nicht, wann wir gegen Pauli spielen, am 30. Spieltag oder 29. so, ja, ist eigentlich so, die Kleine ist eigentlich so eher für den 34. Spieltag angekündigt, aber nun gut. Und dann direkt ins Stadion ist das sportlich, ich habe es gar nicht gecheckt, dass jetzt quasi das Kind ja schon
das im Stadion ist. Das erste Mal Stadionluft im Bauch am Millerntor-Stadion schnuppert.
Scheiße. Wow, Mann, da muss direkt... sofort HSV-mäßig alles eingenordet werden.
Du weißt, wo du sie auf jeden Fall noch vor der Geburt auf jeden Fall noch mal mit hinnehmen musst.
Ja, definitiv.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Wir sind heute zu zweit.
Ja.
Muchel ist da und ich, Gato, ich bin auch da. Kai ist Skilaufen.
Skifahren.
Und Bones hat das Auto nicht bekommen, weil er seine Freundin hat.
Die Ausreden werden immer kurioser.
Was halt nicht alles so dazwischen kommen kann. Beim wichtigsten Termin der Woche, da fährt man vielleicht auch mal mit Bus und Bahn hier noch schnell sind, aber nur
gut. Ich habe das Auto nicht bekommen.
Ja, es sind, na gut. Was soll's. Also, wir haben nicht nur die kuriose Ausrede, sondern auch ein kurioses Spiel hinter uns. Denn wir haben 4-2 verloren. Kurzzeitig sah es vielleicht aus, als ob es ein Heidenheim 2.0 werden könnte.
Zumindest habe ich darauf gewettet. Ich habe auf jeden Fall bei Tipico nach dem 0-2 auf jeden Fall 10 Euro darauf gesetzt, dass wir das Spiel noch drehen und gewinnen. Sport. Es kam ja ziemlich schnell das 0-3 und aber zwischenzeitlich hatte ich dann doch das Gefühl, vielleicht geht da doch noch was, aber ja.
Es war irgendwie ein gutes Gefühl, was man hinten raus vielleicht hätte haben können. Da gehen wir aber später nochmal genauer drauf ein. So wie natürlich richten wir den Blick auch nach vorne auf das nächste Spiel gegen Kiel, wer da eventuell auch bei uns auf der Bank ist oder nicht. Ne? Also Tim Walter, haben wir alle gesehen, durfte sich da mit dem Kollegen der NADA noch auseinandersetzen, dazu später mehr. Und dann haben wir noch ganz viele Fragen von euch und auch, was heute reingeprasselt sind, die neuen Ticketpreise für das Derby. Darüber werden wir auch nochmal sprechen. Und dann, wie gesagt, eure Fragen bei Instagram und Discord nehmen wir auch mit auf. Ja, Muchel, 4-2. Wie, wo hast du das Spiel gesehen gegen Karlsruhe? Karlsruhe war ja sehr gut in Form oder ist ja sehr gut in Form, ja, muss man sagen. Also du hast es gesehen, das Spiel.
Ich habe das Spiel gesehen, klar. Eigentlich wollte ich auch hinfahren, aber dadurch, dass wir mit dem Haus immer noch nicht ganz final fertig sind, habe ich, um den Haussegen nicht noch über zu strapazieren, habe ich dann die Karten abgegeben. Bei uns im Discord haben sich Leute gefunden, die Karten genommen haben. Und bin nicht nach Karlsruhe gefahren, habe das Spiel zu Hause auf dem Sofa geguckt. Mein bester Freund ist mit seiner Frau vorbeigekommen und wir haben dann mit der Familie und deren Familie das Spiel zusammen auf dem Sofa geschaut und
Aufstellungstechnisch sah das Ganze ja eigentlich gar nicht
keine so Überraschung eigentlich, ne?
So, genau, also Haier hat den Vorzug vor Montero bekommen in der Innenverteidigung, denn Schonlau, wie wir alle wissen, ist noch verletzt und jetzt vermissen wir ihn noch schmerzlicher denn je. Und ansonsten gab es keine Überraschung und da hatten wir bei Instagram noch geschrieben, also Abwehr hat so noch nie zusammengespielt, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, Meffert Kapitän, kann ja auch sein, dass es ihn hemmt, dass es ihn beflügelt und
Leibold hat es damals nicht so gut getan.
Das ist korrekt und der dritte Punkt war eigentlich unsere Offensive, wenn man mal überlegt, Stand jetzt in der Form, die Offensive. Wir haben Binesch, Reis auf den Außen, Dompe, Jatta, Glatzel. Das ist eigentlich so eine geile Offensive, dass ich mir überhaupt keine Sorgen gemacht habe. Also wir können über die Außen kommen und zwar nicht nur über die eine Seite, sondern links wie rechts mit Dompe und Jatta sind wir gefährlich. Glatzel kann den Fuß reinhalten im Strafraum, Strafraumstürmer à la Terodde, kann aber auch Kopfballtore, also wir können auch flanken, wir können Fernschüsse mit Binesch, wir können Freistöße, wir können durch die Mitte kommen mit Dribblings, mit Reis und Binesch, also wir sind super variabel und da haben wir auch dann direkt die Umfrage gemacht, eigentlich wie das Spiel dann ausgeht und eigentlich war so ungefähr nur die Frage, ob wir mit einem oder zwei Tor gewinnen und es kam ja aber alles anders.
Ja, leider ja.
Denn auf der Gegenseite hat Mikkel Kaufmann gespielt.
Ja, mega.
Warum haben wir Mikkel Kaufmann abgegeben?
Was ja, ist das? Das hast du an einigen Situationen schon gesehen. Also ein Spieler, der irgendwie nicht zwei linke Füße hätte, hätte zumindest das Tor getroffen.
Ja,
also,
ja, das ist,
also die Chancen, die er hatte.
Das ist korrekt. Er hat war ein Stressfaktor, besonders für Miro Muheim. Der hat schlechte Träume, ich würde sagen Albträume.
Haier auch. Also Haier und er sind, glaube ich, auch nicht Best Buddies.
Ja, das.
Also,
ja.
Ich habe den gar nicht so in Erinnerung, den Mikkel Kaufmann, dass der so grantig sein konnte.
Ja, der
also,
hat auf jeden Fall.
Warum, ja, wie auch, er hat ja bei uns kaum gespielt.
Ja, also, genau. Der hat alles reingeworfen und war irgendwie ein unangenehmer Gegenspieler, was natürlich ein bisschen angenehm ist, dass er, wie du gesagt hast, Muchel, dann nicht aus jeder Chance ein Tor macht, um es mal positiv auszudrücken.
Ja.
Aber ja, trotzdem halt unangenehm. Und so richtig ins Spiel haben wir nicht, oder doch die ersten Minuten haben wir okay ins Spiel gefunden dann, aber dann hat es auch relativ zügig geklingelt, ne? 10. Minute, 17. Minute, 32. Minute und dann
stand das Spiel für mich schon gelaufen, echt. Also 3-0 in der Halbzeit, ersten Halbzeit schon zurückzuliegen. Boah. Also
was waren für dich so die ausschlaggebenden Punkte?
Die Abwehr.
Ja.
Also was da mit, ich bin ja echt kein Freund davon, irgendwie Spieler zu kritisieren und an Pranger zu stellen, aber.
Komm mal, aber, und jetzt geht's los.
Ja, nee, aber, nee, ganz ehrlich, aber was haben Muheim, David und Haier dort fabriziert in der Abwehr?
Ja. Wenn man auf die Kickernoten guckt,
guckst du immer noch, ja.
Und ungerne, aber ich gucke mir sie tatsächlich jetzt zwangsläufig an, weil ich mir die Aufstellung hier angucke.
Ja.
Muheim 6, Haier 6, David 6. da haben die mal auf jeden Fall recht. Katterbach eine 4,5. Der war noch irgendwie am wenigsten schuld, aber das ging wirklich gar nicht. Ne? Also ich glaube, alle haben gehatet auf Jonas David. Der hat, muss man sagen, auch wenig gemacht, um ein Gegenargument zu liefern. On top, Höchststrafe wurde er noch vor der Halbzeit ausgewechselt, aber man kann es Walter auch nicht verdenken. Ne? Also es konnte nur besser werden und was der abgeliefert hat, war wirklich leider in allen Bereichen super schwach und es ist so, also irgendwie ist es bei ihm, wenn er Scheiße am Fuß hat, dann musst du ihn eigentlich auch sofort rausnehmen, weil es wird dann nicht besser, es wird dann eher noch schlechter und schlechter, oder?
Ja, ich glaube einfach auch, dass Haier und er in der Innenverteidigung, dass das einfach nicht matcht. Also das ist eine Sache, die funktioniert einfach nicht. Ich finde ja, dass David unter ich meine, in den letzten Spielen, er hat ja ne, teilweise nicht schlecht gespielt und mit Schonlau an der Seite funktioniert es ja auch, aber sobald er Haier an der Seite hat, fehlt grundsätzlich in der Abwehr jemand, weil du merkst jetzt schon, dass Schonlau einfach ein super wichtiger Faktor ist für uns, für die Abwehr. Hätte ich nie gedacht. Also Schonlau hat ja auch seine Probleme. Er ist nicht der Schnellste, aber er ist ein unheimlich wichtiger Spieler, der hinten die Abwehr zusammenhält, der durch seine Erfahrung und durch sein Stellungsspiel einfach unheimlich wichtig ist.
Bei uns hat uns dazu Schonlau geschrieben, er hat in der Hinrunde gegen Pauli, das wissen wir noch alle, da hat er, die rote Karte war das, ne?
Ja, ja.
Sich, glaube ich, gezogen und wurde dann 2 Spiele gesperrt. Das heißt, er hat in der 28. Minute bei Pauli rot bekommen, so hat Bones das geschrieben. Und das heißt, er hat da ein halbes Spiel gefehlt. Und dann hat er 2 Bundesligaspiele gefehlt und dann noch das Pokalspiel gegen Leipzig. Da hat Walter ihn ja noch draußen gelassen. Und wir wussten, oder ich erinnere mich auch noch, nach Pauli hatten wir erstmal so eine kleine Down-Phase mit Niederlagen gegen Leipzig, dann noch eine Niederlage, ich glaube, ich weiß gar nicht, was Regensburg oder gegen irgendwas nicht so geil. Und da hatten wir auf jeden Fall in diesen 3,5 Spielen, ne, das halbe Spiel ist jetzt mal die Pauli-Halbzeit, sag ich mal, hatten wir 12 Gegentore bekommen. Also da war auch das 4-0 gegen Leipzig dabei. Aber man sieht, wenn Schonlau nicht dabei ist, dann klingelt es auf jeden Fall. Also wir haben dann auch noch 1-2 Spiele gewonnen. Wir gewinnen zum Beispiel ein 3-2 gegen Paderborn. Da war schon noch nicht dabei, aber es hat halt immer irgendwie geklingelt und schwierig, ne? Also wer hätte gedacht, dass Schonlau, er ist ja nicht der Überspieler, aber irgendwas muss er ja echt an sich haben, dass er die Ruhe reinbringt, dass er seine Mitspieler stellt. Wer hätte gedacht, dass wirklich Schonlau anscheinend mit Abstand irgendwie der wichtigste Spieler ist? Also vielleicht noch Glatzel, keine Ahnung, aber da hätte man vielleicht Nemme. Also auf jeden Fall ist er unverzichtbar. Es ist auf jeden Fall sehr, also finde ich crazy, und er fehlt jetzt ja wahrscheinlich immer noch gegen Kiel, oder? Oder hast du da was Gegenteiliges gehört?
Ja, es ist, steht noch nicht so ganz fest, ob er gegen Kiel da ist, aber zumindest werden andere, jemand anders fehlen. Zumindest zwei Leute werden fehlen.
Ja.
Das ist einmal Montero und einmal Tim Walter.
Richtig. Also erstmal zu Schonlau, wenn irgendjemand vielleicht irgendeinen Wunderheiler kennt, jetzt wäre die richtige Zeit. Wir müssen jetzt in dieser Phase der Saison alles mobilisieren, damit der Kollege wieder fit ist. Zumindest dann in dem Spiel nach Kiel irgendwie wieder fit ist. Aber da schauen wir mal. Also erste Halbzeit würde ich sagen, scheiße. Wirklich richtige Scheiße. Und ich habe persönlich auf Muheim und Jonas David richtig hart gepöbelt. Haier gar nicht so krass, aber der war ja auch wirklich, hat auch keine gute Aktion gehabt. Ne? Also der war schon wirklich auch richtig grausam, und da konnte
immer einen Schritt zu spät, nicht an den Spielern dran. Da fehlt mir einfach auch der Einsatz. Ne? Also bei dem Chipball, der von den Karlsruhern reinkommt, ich meine, das war das 3-0, ne? Da musst du doch vor dem Spieler stehen. Also das,
ja, das verstehst nicht. Also wir könnten da wirklich, ich würde sagen, 5 bis 10 Szenen rauspicken und sagen, warum haben die nicht gedeckt? Warum haben die einen Rückraum? Warum haben sie ihn da durch? Aber macht ja jetzt alles keinen Sinn. Wenn wir jetzt in die Offensive gehen oder zweite Halbzeit, dann wurde es ein bisschen besser, das Spiel, ne? Also bedingt, man hat dann mal Tore gemacht. Zumindest hatte man das Gefühl, mit der Offensive würde halt noch was gehen. Und Glatzel hat dann ja tatsächlich ein Tor gemacht relativ kurzfristig, ich versuche das hier mal ganz kurz, in der 50. Minute, und dann hat Glatzel nochmal in der 80. Minute ein Tor gemacht, was persönlich für ihn wahrscheinlich ganz gut ist.
Definitiv, nach der Durchstrecke, die er zuletzt hatte, wo er einfach die Kacke am Fuß hatte, hätte ich beinahe gesagt, nicht getroffen hat, tut das natürlich ganz gut. Natürlich wäre es noch schöner, wenn man zumindest irgendwie mit dem Unentschieden nach so einem Spiel noch rausgegangen wäre. Natürlich immer noch viel lieber mit dem Sieg, aber zumindest für ihn persönlich jetzt mit zwei Toren tut es mal wieder ganz gut, getroffen zu haben.
Ja, definitiv. Dann stand es 3-2 in der 80. Ich habe mit Schübi geguckt und mit noch einem anderen Freund, Christoph, und wir haben überlegt, was denn jetzt passieren würde, wenn wir einen Elfmeter bekämen. Was glaubst du, wer hätte sich den Ball genommen?
Reis?
Ja, da hätte ich auch ein gutes Gefühl gehabt. Kittel wurde
obwohl Reis auch nicht seinen besten Tag hatte, aber er hätte ihn sich genommen. Oder Glatzel, aber da hätte ich ein schlechtes Gefühl gehabt. Ja. Bei den Elfmetern bei Glatzel.
Immer dieser eingesprungene Wittberger, hat auch schon einen verschossen diese Saison. Kittel hat sich den Ball genommen, er hat sich glaube ich letztes Mal den Ball genommen. So.
Aber das wäre Reis gewesen, ich glaube schon.
Hat er schon mal einen Elfmeter geschossen in seinem Leben? Also wahrscheinlich in der Jugend. Oh. Aber irgendwie hatte man bei Reis, glaube ich, auch ein gutes Gefühl. Er hat einen guten Freistoß so, oder Benesch, so, das wäre zum Beispiel auch irgendwie eine, wo ich irgendwie ein ganz gutes Gefühl hätte.
Aber spannende Frage, wüsste ich auch nicht, wer den bei sich geschnappt hätte. Also
war dann alles ein bisschen hinfällig, denn in der 89. kriegen wir das 4-2, und da hat man auch gesehen, defensiv war es wirklich grausam, aber wir haben da mit einer Abwehr gespielt, die war wirklich zusammengeflickt, und in der 87. kriegt Montero noch die gelb-rote Karte. Was sagst
muss er ziehen.
Muss er ziehen.
Also ist immer so ein schmaler Grat, ne, zwischen was macht er, da stand es ja noch 3-2, so. Gerade im Rückblick auf das Spiel wie gegen Heidenheim, wo man sich das 3-3 noch und einfach auch noch ein paar Minuten zu spielen waren, finde ich schon, hat er sich für das Team geopfert und hat die gelb-rote Karte gezogen. Gelb-rote Karte gezogen, um halt ja das Gegentor zu verhindern, das mögliche Gegentor. Und
es war sehr uneigennützig dann, ne? Also wir haben vorletzte Folge diskutiert. Zieht man sich da eine Karte, zieht man sich keine Karte, opfert man sich fürs Team, und er hat sich jetzt ja, also
Team geopfert.
Ja. Fürs Team. Ich finde, also ich persönlich fand, boah, echt eher dumm. Weil,
naja, ich glaube, er hätte es vielleicht anders entschieden, wenn es nicht in der 87. Minute gewesen wäre. Wenn das in der 55. Minute gewesen wäre und es hätte irgendwie 2-2 oder 3-2 gestanden, vielleicht hätte er es da nicht gemacht und hätte gesagt, okay, es ist einfach noch ein bisschen zu spielen, wir schaffen das auch, sollten wir jetzt noch 4-2 in Rückstand geraten. Aber in der 87. Minute im 3-2, wo du die Option hast, noch ein drittes Tor zu schießen, Und der HSV hat immer die Option, mit der Offensive noch ein drittes Tor zu schießen. Finde ich, hat er sich für die Mannschaft geopfert und hat die gelb-rote Karte gezogen.
Auf der anderen Seite muss der ihn noch erstmal reinmachen. Wir haben noch Heuer am Tor. Und wenn wir jetzt nur zu 10 sind gegen 11, ist das natürlich...
Ja, aber du weißt auch, wie das ist in der 87. Minute. Da kannst du auch mit einem weniger, wenn da, wenn du in der zweiten Halbzeit, du schießt zwei Tore, du kommst wieder ran, du verhinderst eine Torschance, die eventuell zu einem 4-2 geführt hätte. Das kann natürlich auch nochmal im Kopf irgendwas freimachen, dass du dann die Spieler dadurch auch nochmal motivierst. Weiß ich nicht. Also ich,
er hat bis zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz gut gespielt.
Hat, gespielt,
hat gute Eröffnungspässe gemacht, hat ja auch vor dem 3-2 war das, glaube ich, das war sensationell herausgespielt. Ne? Also mit Montero hat so einen öffnenden Ball gespielt und über 4-5 Stationen, Karlsruhe hat einmal gar nichts gesehen, so ungefähr. Also konnten noch gar nicht an den Ball kommen. Und dann war das Tor. Und was meinst du, wenn du jetzt rückblickend, also klar, jetzt weiß man, ne, dass gegen 4-2 ist, aber was meinst du, was hätte Tim Walter, der Coach, entschieden in dem Moment, wenn er das Spiel hätte anhalten dürfen und gesagt hätte, okay, ich kann jetzt entscheiden in der 87. Lasse ich ihn die gelb-rote Karte ziehen oder lasse ich ihn das nicht ziehen? Er muss ja auch ein bisschen gucken hinsichtlich Kiel. So, ja. Weißt du, weil dann Montero gut gespielt, fällt dann gegen Kiel aus. Das heißt, Jonas David muss wieder ran, in Anführungsstrichen, so, hat sehr, sehr schwach gespielt, wurde ausgewechselt. Das heißt, oh, Entschuldigung, da hast du in der Innenverteidigung wieder Probleme. Mhm. Ich glaube fast, weiß ich nicht, mit dem Wissen hätte ich ihn, glaube ich...
Ja, okay. Also wenn du so, ja, vielleicht, aber ich, ja, keine Ahnung.
Ja, schwierig. Ich hole mir ganz kurz mal ein Glas Wasser. Muchel, du kannst mal kurz einen Schwank aus deinem Leben.
Ein Schwank aus meinem Leben? Der wird auf jeden Fall nicht ganz so kurz. Naja, ich könnte jetzt auf jeden Fall schon mal über das 4-2 sprechen und über die Schiedsrichterentscheidung, beziehungsweise die nicht getroffene Schiedsrichterentscheidung. Denn für mich war ganz klar, dass vor dem 4-2 der Ball an die Hand gekommen ist von dem Gegenspieler von Karlsruhe. Ich weiß gar nicht, wer das war. Gondorf. Da kommt er mit dem Wasser schon. Hast mir eins mitgebracht. Ja, stark. Lauwarm. vom Laufen. Ja, ich spreche gerade über vor dem 4-2 die Situation, ja. Hand oder nicht. Mhm. Ja, der Videoschiedsrichter, wenn ein Tor gefallen ist, muss das Tor sich immer noch mal kontrolliert werden, ob im Vorwege irgendwas gewesen ist. Für mich war es ein klares Handspiel.
Er bewegt den Ball doch sogar mit der Hand, oder?
Genau.
Also er spielt ihn. Also klar, ob das jetzt irgendwie unabsichtlich war oder nicht, aber also come on, das war, also wenn das irgendwie im Strafraum gewesen wäre, dann wäre aber Halleluja, da wäre sofort eine andere Entscheidung gewesen. Für mich auch ganz klar. Deswegen auch, also das Tor hätte nicht zählen dürfen. Jetzt hat das irgendwie keine Auswirkungen mehr gehabt.
Naja, im Endeffekt schon. Die Auswirkung hat es gehabt, dass wir dadurch natürlich eine rote Karte für Tim Walter bekommen haben. Und unser Coach jetzt im nächsten Spiel nicht an der Außenlinie stehen darf. Der ist nämlich gerade reingekommen, ein Spiel Sperre.
Ein Spiel, okay.
Und 8.000 Euro Geldstrafe. Das heißt jetzt gegen Kiel nächste Woche darf er eine halbe Stunde vor Spielbeginn und eine halbe Stunde nach Spielbeginn nicht bei der Mannschaft sein und nicht im Innenraum sein, sondern muss sich irgendwo im Tribünenbereich aufbehalten. Und diese rote Karte hätte er nicht bekommen, wenn das 4-2 abgepfiffen wäre, weil er hat sich an der Außenlinie so sehr darüber aufgeregt. Und die Diskussion hatten wir am Wochenende auch schon, war es drüber, dass er sich so darüber aufgeregt hat, dass er so mit dem vierten Offiziellen auch ihn wirklich auch tätig angegangen ist, ne, angetickt hat. Das ist
eine Tätigkeit, ne, wenn er so ihn anstupst,
genau.
Ihn berührt sozusagen, ist
und,
auch verrückt.
Und es war schon sehr offensichtlich und ja, man, ich mag's ja, dass er so mitgeht und dass er so sehr das Ganze lebt, kann aber auch verstehen, dass Leute sagen, das war ein drüber oder es ist einer drüber.
Also für mich ist es einer drüber, weil er kriegt die rote Karte und dann ist es halt irgendwann nicht mehr so, ja, okay, ist es jetzt affig oder nicht so, also mag man das, ist es subjektiv jetzt, sondern es ist, man muss sagen, ist objektiv scheiße, weil er fehlt der Mannschaft, er kann jetzt nicht mehr aktiv coachen, er kann die, klar, richtig einstellen, nochmal so eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde vom Spielen, aber es am Ende des Tages irgendwie, gehen sie dann auch nochmal raus zum Aufwärmen, also es ist nicht unmittelbar vom Anpfiff. Da würde ich sagen, ist eher das kleinere Problem. Also da die Vorbereitung ist im Prinzip eigentlich normal und die beiden Co-Trainer sind ja auch gut, aber halt im Spiel so ein bisschen und in der Halbzeit, da fehlt er halt. Ne? Und das ist eigentlich so, wo man jetzt sagt, so eigentlich können wir uns doch selber nur ins Auskegeln durch Verletzung, siehe Schonlau, kannst du nichts dafür. Oder halt natürlich durch, dass der Coach jetzt nicht da ist und du irgendwie ist ein enges Spiel und Tim hätte durch irgendeine geniale Einwechslung oder taktischen Kniff das irgendwie so gemacht, dass wir halt vielleicht 3 Punkte gewonnen hätten und nicht unentschieden gespielt hätten. So. Und das, ich meine, er hat ja selber schon gesagt, war dumm und da darf er nicht ausrasten, aber für mich ist das
er dumm, hat ja in, leider. Ja, und in gewisser Weise auch immer eine Vorbildfunktion, ne? Also das darf man auch immer nicht vergessen.
Ja, und also vor allem, wenn du sagst, ja, ich will einfach nur zu 100% gewinnen, egal wie, ich sage es mal, egal ob Vorbild oder nicht, also wenn man sich ein bisschen daneben benimmt und gewinnt trotzdem, würde ich sagen, okay, alles gut irgendwie. Aber das ist, also es hat ja nichts gebracht, dass er sich aufgeregt hat und im Gegenteil fehlt jetzt halt sozusagen so das Spiel. On top die Vorbildfunktion. Aber das ist ja sehr, 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 sehr schade. Und ich kann eigentlich nur hoffen, dass schon noch jetzt zurück, dass wir das irgendwie gewinnen jetzt gegen Kiel mit den Fans im Rücken, aber
we will see. Zum Spiel hat uns natürlich auch ballorientiert wieder eine kleine Analyse geschickt. Oh. Wir haben jetzt schon viel über das Spiel gesprochen. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen faktisch und analytisch mit Zahlen belegt. Ein bisschen trockener und nicht ganz so emotional, wie wir es von uns geben. Deswegen, ich spiele es einfach mal ab und ja, schauen wir mal.
Viele Grüße wieder vom ballorientiert in die Runde. Ja, leider die erste Niederlage, die wir jetzt analysieren. Insgesamt lässt sich sagen, dass Muster erkennbar sind. Ja, ist das dümmste Mal, dass man in der Rückrunde Punkte lässt. Ja, alles gute Gegner, 2 aus den Top 3 und KSC in guter Form, aber eben auch inhaltlich. Alle Teams hoch gepresst, Darmstadt, Heidenheim, Karlsruhe, sehr intensiv gespielt, den HSV dadurch nicht wirklich ins Ballbesitzspiel kommen lassen. Auch statistisch klar belegbar, letzte Woche gegen den Club waren es 6 Pässe fast, die man pro Ballbesitzphase gespielt hat. Jetzt waren es nur noch 4 Pässe in etwa. Ja, also auf 90 Minuten gerechnet macht das natürlich einen sehr großen Unterschied. Zudem die Intensität einfach nicht ganz mitgehen können. 198 Sprints beim HSV sind klar die wenigsten im Jahr 2023. Was ein Problem war, ist, dass man zu viel Raum vor der eigenen Kette offen hatte. Ja, Meffert oft alleine im Sechserraum gewesen. KSC mit der engen Raute gespielt, dadurch natürlich viel Personal im Zentrum gehabt. Und ja, haben die dadurch immer wieder gut gefunden.
Glaubst du, dass mit der Intensität nicht mitgehen können mit den Sprints? Also das klang ja so ein bisschen so als fehlende Fitness oder so, aber das also macht mir jetzt zumindest nicht den Eindruck, dass sie irgendwie nachlassen oder ihre Kräfte einteilen oder zum Ende hin abbauen oder sowas. Das war vielleicht einfach dem, weiß ich nicht, dem Gegner geschuldet oder, ja, also weiß ich nicht. Ne?
Gute kann, Frage, ja.
Auf jeden Fall interessante Statistik, so, ja. Das man mal, kann man ja mal im Auge behalten, aber ja, war schon vieles dabei, was echt interessant ist, ne? Also ist nicht auf jeden Fall so, dass es jetzt völlig irgendwie aus der Welt gegriffen ist und man jetzt denkt, wow, das passt jetzt gar nicht ins Muster hier, die Niederlage.
Ja.
Ich guck mal, was. Zweiter Punkt auf jeden Fall, Problemstelle Innenverteidigung, ja. Restverteidigung HSV war nicht gut. Tiefensicherung teilweise erste Halbzeit nicht vorhanden. Dass Jatta die meisten erfolgreichen Defensivaktionen vom HSV hat.
Der war immer die ganze Zeit hinten rechts, ne? Ja. Also, was macht der? Aber irgendwie habe ich auch ein gutes Gefühl, wenn er hinten am Ball ist, obwohl der so ein bisschen Shishu-mäßig unorthodoxe Bewegungen hat. Aber ich weiß nicht, der macht so simple, einfache, gute Dinger und zur Not ballert er den Ball raus. Also da habe ich nicht so Schiss, dass er jetzt direkt à la Muheim dem Gegner den Ball im Fuß spielt.
Muheim war schon echt schwach. Ja,
sagt, denke ich, auch viel aus. Schonlau, muss man sagen, ist nicht zu ersetzen. Es sind jetzt 3 Spiele, die komplett ohne ihn gespielt wurden in der Saison. In den 3 Spielen hat der HSV 9 Gegentore kassiert. Ja, also sagt auch viel aus. Man muss sagen, David wechselt seine Leistung gefühlt Woche für Woche von gut, wo man denkt, okay, ja, und dann wieder eine Woche.
Ja, und so weiter und so fort. Ne? Also ich denke, die Spieler auf die müssen wir nicht Doppeltresche geben. Haben wir jetzt einmal unsere Wut rausgelassen und es hat auch jeder gesehen, dass es leider nicht optimal war, aber gut.
Ja, aber sie haben auch noch ein bisschen was Positives gesagt und zwar zu unserer Offensive. Ich spiele das Ganze hier mal ab Minute 2:20 ab.
Nichtsdestotrotz natürlich, die Offensive ist immer für Tore gut. 17 Tore jetzt in der Rückrunde, mit Abstand die meisten der zweiten Liga.
Geil. Das habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm. Also, dass wir mit Abstand die meisten Tore jetzt in der Rückrunde geschossen haben. Klar, wenn du so Spiele hast wie 3-3 gegen Heidenheim oder jetzt auch zwei Tore in Karlsruhe, eigentlich sollte das reichen, um auch ein Spiel zu gewinnen. Aber anscheinend... Echt,
ne? Also, da hätte ich auch gedacht, so... Ja, aber ja, ja. Aber immerhin, wir schießen die Tore.
Wir schießen die Tore,
ja. Das hat man auch am Wochenende wieder gesehen, dass man jederzeit die Qualität hat, offensiv gefährlich zu werden. Zudem die Konkurrenz. Darmstadt in der Rückrunde weniger Punkte als der HSV, Heidenheim punktgleich. Also man braucht jetzt auch nicht so tun, als wäre der HSV der einzige Aufstiegskandidat, der man eine Delle hat.
Das finde ich eigentlich ganz schön zu hören. Also Darmstadt hat jetzt in der Rückrunde weniger Punkte als der HSV gemacht und Heidenheim genauso viele Punkte wie der HSV. Also alle Leute, die jetzt schon irgendwie davon sprechen, oh scheiße und das war's mit dem Aufstieg und das wird alles knapp. Hey, alle da oben haben irgendwie mal eine Delle drin und lieber die Delle jetzt als irgendwie kurz vor Ende, dass wir jetzt einfach nochmal wieder Schwung holen können. Und
es ist natürlich sehr schade, ne? Wie bei jeder Niederlage.
Natürlich, ja.
Man malt sich aus, so hätte man stehen können. Alle haben für den HSV gespielt. Ja. Dann war es natürlich klar, dass wir wieder nicht gut spielen. Ja. So, das ist natürlich der klassische Tenor montags im Büro. Aber wir haben 24 Spieltage gespielt und wir haben einen Punkteschnitt von genau 2,0 Punkte pro Spiel, denn wir haben 48 Punkte und wir haben immer gesagt, wenn wir das haben, dann sind wir zufrieden, denn am Ende der Saison haben wir bei 34 Spielen 68 Punkte und mit 68 Punkten bist du relativ sicher unter den Top 2. Also letztes Jahr oder letzten Jahren sogar immer 65 Punkte oder irgendwie sowas, also Mitte 60 gereicht, 66. Das heißt, da sind wir schon mal gut und davon, da ist auch auszugehen, wenn wir das weiter so halten, dass die anderen Mannschaften dann federn lassen. Das finde ich auch, das ist definitiv das Positive. Und dann teilen sie ja anscheinend ja auch unsere Ansicht, so wie wir am Anfang meinten, dass unsere Offensive halt echt, ich sage jetzt mal ganz gut ist, ne? Also definitiv. Variabel, immer für Tore gut, sehr gut.
Zu deinem Punkterechner hat Ayosha hier uns bei Instagram geschrieben, Tabellenrechner benutzt. Also er hat den Tabellenrechner wahrscheinlich auf kicker.de einmal durchprobiert. Mit 65 sollte es werden. Fehlen 17, heißt 5 Siege, 2-mal unentschieden und 3 Niederlagen können wir uns noch gönnen. Mit 65 Punkten sollte es reichen für den Aufstieg.
Ist ja eigentlich ganz geil, ne? Also klingt dann doch näher dran, als man denkt. Wenn man
also 5 Siege...
Also jetzt gegen Kiel haben wir schon mal den nächsten Sieg, ne? Dann geht's
ja
schon
los. Oh, ja.
Ja, gut, da muss man gucken, innenverteidigungstechnisch. Was glaubst du, wie spielt der? Also David Rein.
Ja.
Und wieder gleiche same procedure, higher.
Ja, also ich hoffe natürlich, dass Schonlau fit ist, ne? Dass Schonlau es irgendwie hinbekommt, dass er gegen Kiel spielen kann. Sonst wäre die Frage, ob er vielleicht auch auf Dreierkette umstellt von Beginn an. Und ansonsten, wen haben wir da noch? Zum Berti?
Ja, aber der hast du zum Berti?
Zum Berti? Ich weiß es nicht.
Baru,
zum Berry.
Zum Berry?
Ja, Vallon
ja, zum Berry. Ja, irgendwie so. Aber da war, glaube ich, noch nicht mal im Kader jetzt, ne? Aber gut, weil, ja, aber ansonsten haben wir da eigentlich tatsächlich keinen mehr. Ich weiß nicht, ob Katterbach in Verteidigung spielen kann und dann Mikkel Bronzy rechts hinten beginnen kann. Wäre vielleicht auch nochmal eine Option, wenn er das überhaupt kann oder schon mal gespielt hat. Meffert würde ich jetzt nicht hinten reinnehmen, auch wenn er das vielleicht schon mal gespielt hat. Gar keine Ahnung, aber ich glaube, der ist eher so die ganze Zeit Mittelfeld gewesen in seinem Leben. Auf der 6, da würde ich ihn lassen. Also eher schwierig. Ja. Also wahrscheinlich spricht einiges für die Abwehr, die wir dann jetzt schon hatten.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Also man geht nicht mit dem besten Gefühl dann jetzt gegen Kiel, aber das Stadion ist ausverkauft.
Stadion ist ausverkauft und vielleicht ist dann die Hilfe, dass wir zu Hause spielen und das Stadion voll hinter der Mannschaft steht. Apropos hinter der Mannschaft stehen und Stadion, also die Atmosphäre in Karlsruhe, was man so von den Rängen mitbekommen hat und auch gehört hat aus dem Stadion, Supergeil. Also Karlsruhe ist jetzt nicht mein Favorite-Verein, auch in Zukunft nicht, was da von den Rängen gekommen ist. Also die Pfiffe bei Jatta damals. Also
ich dachte schon von unseren Fans.
Ach so, nee, unsere Fans sind immer vorbildlich.
Ja, ich dachte jetzt die Karlsruhe-Fans, keine Ahnung.
Ja, die Karlsruher Fans.
Ach so, ja, ich dachte jetzt vom HSV-Support.
Nein. Der HSV-Support ist wie immer erste Liga. Aber was da von Karlsruher Seite kam, das ist schon wieder irgendwie, so ein Verein, den braucht auch kein Mensch. Also, und wenn du einen Oliver Kreuzer da auf der Bank siehst und so, das ist
die größte Reizfresse da immer, immer im Bild auf der Bank, kein gar nichts. Ach, wirklich.
Ey, ja, es tut dann doppelt weh, ne? Dem die 3 Punkte noch zu schenken. So. Ja. Aber ja, wir haben einfach leider scheiße gespielt. Das muss man einfach mal so.
Ja, muss man wirklich klar sagen, aber also was manche Fans, habe ich noch gedacht, als ich bei Instagram an dem Tag mir das angeschaut habe, am Sonntag, da Newstime macht ja immer so ein paar Insta-Stories und der wohnt, glaube ich, so ein bisschen außerhalb von Hamburg.
Neumünster irgendwo die Ecke, glaube ich.
Ja,
hat auf jeden Fall immer einen guten Anfahrt, wenn er irgendwo
hineiert. Also hat wirklich so eine Story gepostet in den Nachthimmel, wo der Mond geschienen hat. Ein Foto gemacht in die Story und dann nur die Uhrzeit 2.24 Uhr, los geht's. Mhm. Dann die nächste Story war 4.37 Uhr, war am Hauptbahnhof, da fuhr der Zug
nach Karlsruhe. Mit dem Sonderzug im Tanzwagen nach Karlsruhe.
Ja, was natürlich geil ist. Und dann am Ende des Tages Stadion, Content und dann war er gegen Mitternacht wieder zu Hause. Also es war mal wirklich ein knapp 24-Stunden-Trip. Und um 2.24 Uhr das Haus zu verlassen oder kurz nach 2 ist schon sportlich. Also da Respekt, was die HSV-Fans auf sich nehmen. Und also freiwillig natürlich, ne? Aber klar, muss ich sagen, immer wieder Hut ab und es bockt ja auch. Aber da ist keine Mannschaft in Deutschland, auf der Welt, würde ich sagen, die momentan so einen krassen Support hat. Und auch gegen Düdo, gegen Düsseldorf, auswärts 7.000 Tickets. Ich saß hier im Büro, wollte mir Tickets klar machen. Und also auch für einen Freund von mir, man konnte sich, glaube ich, 4 Tickets, ne, pro Person klar machen und das Ding war nach 1-2 Minuten ausverkauft. Wir haben noch geguckt, so, und der Block, nee, und lass mal den, okay, komm, aktualisiert, ciao, alle Tickets weg. Und wir so, Mann, das kommt nicht in
7.000. Aber über die Düsseldorfer Seite von Thuner Düsseldorf, die haben die ganze Tribüne für uns hinten frei gemacht, offen gemacht, darüber konnte man auch, glaube ich, immer noch Karten bekommen.
Ja, das ist geil. Das sind echt so 10.000, 12.000 wahrscheinlich
da. Da gehe ich von aus, ja. Also Minimum 10.000.
Ja. Ja gut, die wollen das Stadion auch aus, das Stadion ausverkauft ist und die Kohle reinkriegen.
Natürlich. Also der HSV ist einfach ein Treiber, ne, mit den Fans.
Aber was krass ist, Lautern hat, wir spielen ja wann auch immer irgendwann gegen Lautern in, keine Ahnung, die haben jetzt gerade das Heimspiel, also Kontingent sozusagen für die Heimfans aufgemacht, gegen den HSV, pack, nach wenigen Minuten alle Heimkarten verkauft, weil der HSV zu Gast ist. Es gibt jetzt nur noch die 4.000 Gästetickets, die sind natürlich noch nicht offen, aber da werden auch von HSV-Seite erwartet, dass 20.000 Anfragen kommen oder die bis zu 20.000 Tickets verkaufen könnten und das ist jetzt nicht um die Ecke, ne? Also wir sprechen klar.
Aber der HSV zieht einfach überall, es ist einfach ein Phänomen.
Es ist krass, wie crazy diese, ich meine, Lautern, klar, die lange nicht gegen HSV gespielt, sind völlig gierig jetzt auf das Spiel und alle Tickets weg.
Und ich kann mir immer noch vorstellen, dass der DFB den HSV gerne auch weiterhin in der zweiten Liga hätte, weil er einfach ein Treiber ist für die zweite Liga.
Ja, ich glaube, der ist schon vielleicht die ein oder andere Schiri-Entscheidung.
Ja, aber sag mal, Nenad Hovatic, unser treuer Hörer, schreibt uns, lieber einmal 4-2 verlieren als 4-1-0. Gehst du damit?
Ja, es ist was dran. Das haben auch welche, als ich mit denen gestern diskutiert hatte, auch gesagt, dann scheppert's wenigstens jetzt mal richtig. So, das ist ja so der Hintergedanke, den man da hat, dass dann nicht irgendwie gesagt wird, okay, wir machen jetzt weiter so, sondern es wird mal irgendwie jetzt ein bisschen Tacheles geredet. Ja, gehe ich eigentlich mit. Ich muss sagen, mit einem kleinen eingeschränkten Nein. Es sind, wenn man aufs Torverhältnis guckt, hat man -2 Tore und nicht -1 Tor. Und wir müssen halt langsam, aber sicher auch aufs Torverhältnis gucken, denn es ist ganz eng. Darmstadt hat +17, wir haben +16 und Heidenheim hat +20. Paderborn hätte +18. Also wir haben da oben noch das schlechteste Torverhältnis. Wir sind alle sehr nah beieinander. Also es könnte eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit sein, dass man punktgleich ist und das wäre dann nicht so geil, wenn wir dann ein schlechtes Torverhältnis haben. Aber vom Ding her würde ich sagen, ja, lass es lieber einmal scheppern. Deswegen ja auch diese Kack-Unentschieden. Lieber verlieren, nicht unentschieden spielen und dann auf Sieg gehen sozusagen.
Zweimal dürfen wir noch nach Ajoschas Tabellenrechner-Situation. Also zweimal dürfen wir noch unentschieden spielen, 3 Niederlagen uns gönnen und 5 Siege. Solange denn, also wenn das wirklich so eintritt, dann bitte aber mit dem Sieg noch auf jeden Fall gegen St. Pauli.
Ja.
Weil die Jungs haben ja gerade leider auch einen richtigen Lauf. Ich hoffe, dass wir dann die Mannschaft sind, die denen einfach nochmal eine schöne Delle reinprügeln.
Ja, und die müssen schon früh eine Delle, aber was heißt müssen? Die haben 38 Punkte, 10 Punkte hinter uns.
Solange wir unsere Spiele gewinnen und das machen, ist mir das am Ende scheißegal.
Ich denke auch, das sind nochmal 3 Niederlagen, die wir kassieren müssen oder Heidenheim. Und St. Pauli muss dreimal gewinnen. Alles machbar, aber also die müssen dann, der Lauf muss jetzt nochmal so sein wie, also die müssen die nächsten 8 Spiele auch gewinnen, so ungefähr.
Ja. Was liegt diese Woche noch an, bevor wir am Samstag gegen Holstein Kiel spielen? Morgen Ticketvorverkauf startet gegen, wir sprachen eben schon drüber, St. Pauli.
Ach, das startet morgen.
Der startet morgen, ja. Aha, da sind ziemlich viele Nachrichten von euch reingekommen und die Frage, was wir von den Ticketpreisen halten. Hast du die Ticketpreise irgendwo offen?
Ja, ich habe sie auf. Ich habe sie mich gescreenshottet. Das war auch hier Thema bei der Arbeit. Und zwar, wir gehen mal exemplarisch, sagen wir mal Preiskategorie 1, ne? Das sind die teuersten Tickets, ab, also 99 Euro.
Ja.
Und ein, gut, Stehplätze sind eigentlich immer gleich, aber sagen wir einfach, die Preiskategorie 1 sind 99 Euro, alle sind immer ungefähr gleich gewichtet, gegen Hannover, was ebenfalls eigentlich Topspiel Kategorie A ist,
ja,
kostet das Kategorie 1 69 Euro.
30 Euro weniger.
Richtig, und Achtung, jetzt habe ich mal geguckt, Sandhausen, also Ende letzten Jahres, Kategorie 1 44 Euro. Also das heißt, von 44 zu 99 ist mehr als doppelt so viel. Und da haben sich jetzt viele Fans aufgeregt, dass das
ja, auch ja, zu Recht
überhaupt nicht sein könne. Murrel, wie siehst du das?
Ja, zu Recht. Also Fußball muss bezahlbar bleiben. Und ja, es ist Kategorie 1 und es gibt vielleicht auch günstigere Kategorien. Aber wenn du mal überlegst, du willst mit deiner Familie, willst du jetzt ins Stadion gehen und willst irgendwie, ne, bist mit deiner Frau, 2 Kiddies. Hey, das kann doch keiner mehr bezahlen. Und ich bin nach wie vor dafür, dass der Fußball bezahlbar bleiben muss, auch gegen Spiele wie gegen St. Pauli. Warum sollten dann nur Leute in den Genuss kommen, die sich das finanziell leisten können, solche Spiele anzuschauen? Das Stadion muss brennen, das Stadion muss voll hinter dem Verein stehen und da will ich lieber Leute haben, die sich das nicht leisten können, ins Stadion zu gehen, sondern Leute, die voll für den Verein brennen und das sind... Doch, dann auch viele, die vielleicht eher in der Mittelklasse unterwegs sind und ja, vielleicht nicht so gestopft sind, dass sie sich so eine Preiskategorie leisten können.
Ich habe mal geschaut, also bei Kategorie 5, die günstigste Sitzplatzkategorie, geht es bei Pauli ab 40 los und bei Sandhausen war das 22. Also da ist nicht der 100% Aufschlag, da ist aber auch 90%. Ich sag mal, gegen in den teuren Kategorien haben sie noch mehr, so 110. In den günstigeren Kategorien haben sie 90% draufgeschlagen, aber ist ja trotzdem schon mal ein krasser Aufschlag. Zumal ja nochmal, also zwischen Topspiel Hannover ist ja nochmal ungefähr knapp 30% mehr zu, oder 25-30% mehr zu St. Pauli. Also das ist halt nochmal ein Riesensprung. Ich muss sagen, ja und nein. Also Fußball soll bezahlbar bleiben. Wenn man das jetzt aus HSV-Sicht sieht, finde ich auch irgendwie, also einmal, wen hast du? Du hast die Hardcore-Fans, die haben eine Dauerkarte, die betrifft es nicht. Die haben Glück gehabt sozusagen. Die haben den Preis halt schon eingeloggt. Dann, wenn du nicht so viel Geld hast, dann kannst du trotzdem zum HSV gehen. Vielleicht nicht gegen St. Pauli, sondern halt einfach gegen, ich sag jetzt mal, die anderen Gegner. Klar ist Hannover auch teuer, aber dann gehst du halt gegen die untere Hälfte sozusagen. Aber du hast trotzdem immer noch die Möglichkeit, ich sag jetzt mal im Gegensatz vielleicht in England, klar, Premier League ist nochmal ganz was anderes, aber vielleicht auch englische zweite Liga, keine Ahnung, wie da die... Also du hast die Möglichkeit, mit deiner Familie zum HSV zu gehen. Dann kann man es natürlich so sehen, Angebot und Nachfrage, so ein Stück weit finanzielle Not. Du hast jetzt nicht so den Megaspielraum. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, als der HSV auch irgendwann mal ein Relegationsspiel hatte, da war das Relegation-Heimspiel war quasi for free mit drin und der HSV nimmt ja ungefähr 2 Millionen ein pro Spiel, hat natürlich auch Kosten, aber jetzt, wo sie überall knapsen müssen, ist das natürlich auch eine gute Einnahmequelle. Also wenn man überlegt...
Ja, aber das finanzielle Versagen, was sie an anderer Stelle machen, müssen wir jetzt ausbaden, dadurch, dass wir solche Ticketpreise zahlen müssen. Das weiß ich nicht. Das,
ja, aber das ist ja nur bei diesem einem Topspiel.
Ja, aber warum? Also warum muss ein Topspiel finanziell so übermäßig teuer sein im Vergleich zu anderen Spielen? Warum können nicht alle Spiele gleich viel kosten? Also
ja, weil die Frage, also ich finde es macht ja schon Sinn, dass man es ein bisschen gewichtet, ne? Also zwischen Sandhausen und St. Pauli, wenn die gleich viel kosten würden, dann wäre, also würde ich auch sagen, so, warum kann ja nicht Sandhausen weniger kosten, so ungefähr. Die kosten gleich wie Pauli, dann kannst du es auch so rumdrehen. Aber die Frage ist ja, muss es wirklich 100% sein? So, ne? Oder ab wann ist der Zeitpunkt, wo man das Rad überdreht hat? So, und bei vielen würde ich sagen, jetzt auch die Nachrichten, würde ich sagen, ja, das Rad ist überdreht. Ich finde es irgendwie, man ein Stück weit supportet und spendet man ja auch dann was. Also man tut dem HSV ja auch irgendwie was Gutes. Im weitesten Sinne, du sagst natürlich so, ja gut, warum müssen die Fans das denn machen?
Ja.
Man ist ja nicht gezwungen, man kauft sich auch freiwillig ein Ticket. Ist natürlich super schade, wenn man es halt einfach nicht mehr machen kann irgendwie so. Aber dadurch ist auch die Frage, wie viel mehr nimmt man ein? Wenn man jetzt sagt, man nimmt jetzt durchschnittlich, steht so in den Zeitungen, 2 Millionen nimmt man pro Spiel ein. Das wäre auch, wenn man ein durchschnittlicher Ticketpreis ist, 35 Euro. Oder was? Also mal 55.000 sind ungefähr 2 Millionen. Und wenn man jetzt sagt, okay, da rechne ich jetzt aber nochmal 30-35% drauf, also normal, also vom Sandhausen-Spiel wollen wir gar nicht ausgehen, ne? Wenn wir jetzt 100% drauf rechnen würden, würde ja keinen Sinn machen, weil St. Pauli ist ja so oder so ein Topspiel. Die Frage ist jetzt ja nur, machst du es nochmal 30% teurer oder nicht? Wenn du es jetzt nochmal 30% teurer machst, dann kriegst du von 2 Millionen sind 30% sind 600.000. Das heißt, hast du 600.000 Euro sozusagen Mehreinnahmen. Da musst du aber wieder ein bisschen was runterrechnen, weil es gibt ja auch ungefähr ein Drittel sind Dauerkarteninhaber. Also hast du nicht 600.000, sondern ich sage jetzt mal irgendwas 400.000, 450.000, 400.000 bis 500.000 Euro hast du Mehreinnahmen bei gleichbleibenden Kosten. Das ist natürlich für einen Zweitligisten nicht ganz unwesentlich, was du nur durch diese Aktion hast. Du hast ein paar pöbelnde Fans, also ein paar mehr, aber die Dauerkarteninhaber ausgeschlossen, also die Hardcore-Fans sind nicht dabei. Im Prinzip haben immer noch alle Zugang zu dem Produkt. Also vielleicht jetzt, wenn man es hart sagen würde, in 16 von 17 Spielen, bei diesem einen Spiel nicht, aber mit diesem einen Spiel kannst du vielleicht 400.000, 500.000 Euro mehr generieren. Und wenn du es jetzt ganz krass auf die Tränendrüse drücken willst, dann könntest du sagen, okay, dadurch können wir 5 Mitarbeiter an der Geschäftsstelle halten.
Ja, und sie nicht kündigen.
Ich sag jetzt mal so, ne, das wäre jetzt ein bisschen too much. Ne? Natürlich gehen die Sachen in Etat und keine Ahnung was. Und vielleicht wird auch wieder willenlos ein Spieler gekauft, weil er und irgendwie eine Torprämie rausverhandelt, wo du dann sagst, keine Ahnung was. Aber so, ich sag jetzt mal, wenn jetzt Bayern das machen würde, die es ein bisschen dicker hätten, so, und wo 500.000 jetzt nicht so viel ausmachen würden, also beim HSV machen 500.000 relativ viel aus, das ist gegebenenfalls neue Spieler, und bei Bayern ist 500.000 egal was, da würde ich sagen, ah, Jungs, also müsst ihr es jetzt wirklich machen, also weiß ich nicht, irgendwie, macht doch lieber irgendwie einen Benezif-Kick gegen irgendwas, keine Ahnung was, und beim HSV würde ich schon sagen, naja gut, wir können das Geld sehr gut gebrauchen, und es ist jetzt ein Spiel und dann da lieber mal vollzuschlagen, als alle Spiele irgendwie 20% oder 10% oder 5% erhöhen oder so. Also ist jetzt nur die andere Seite der Medaille. Ich kann den Verein verstehen, dass es natürlich nicht cool ist, so, und weiß ich nicht, unterschreibe ich auch so für den Fan, weil man sich das definitiv nicht leisten kann, wenn man halt der durchschnittliche verdienende HSV-Fan kann sich das nicht leisten. Und
günstigste Kategorie, 2 Tickets, du gehst mit der Familie hin, sind 4 Tickets, wenn du sie denn überhaupt bekommst, aber es wären 180 Euro nur für Tickets.
Ja.
So, dann hast du irgendwie, zahlst du mittlerweile, weiß nicht, Parkplatz sind 9 Euro oder was, zahlst du, sagen wir mal, 10er parken, so, bist du bei 100, was habe ich eben gesagt?
160.
So, dann wirst du noch was trinken, was essen. Dann bist du mit so einem Stadionbesuch, bist du auf jeden Fall locker bei 200 Euro für ein Spiel.
So, ja.
Das ist, boah, 200 Euro.
Ey. Das ist halt krass. Das ist dann
für ein Ticket oben im C-Rang. Ja.
Ja, also es ist halt richtig, es ist halt krass so. Natürlich kann man auch sagen, wenn du jetzt sagst, so 100 Euro Kategorie A, da kannst du ja auch feinsten spanischen Erstliga-Fußball angucken oder keine Ahnung was.
Ja, so, ja.
Hier siehst du ein Gegraupe und Gekicke. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, HSV gegen St. Pauli ist einer der Top-Derbys in Europa vom Emotionalen her, und es ist halt so Angebot-Nachfrage und it is how it is so. Da wollen alle irgendwie hin. Aber ja, ich gebe dir recht, es ist scheiße, wenn der Fußball nicht mehr bezahlbar ist. Zum Glück, muss man sagen, sind dann die Dauerkarten da Inhaber ausgenommen, da hast du halt Glück, da bist du eingeloggt, und das sind natürlich dann die Hardcore-Fans, aber es ist ein Thema, was diskutabel ist, und ich sag mal so, ich habe auch leicht reden sozusagen, verdiene vielleicht eine Mark 50 mehr als der Durchschnitt sozusagen, deswegen habe ich nicht diese, wo ich denke so, fuck, ey, ich kann da nicht hin und würde so gerne hin. Das ist natürlich, wenn man nochmal selber betroffen ist, ist das nochmal viel beschissener, so, das ist ja klar.
Ticketpreise abgehakt. Da startet morgen der Vorverkauf. Wie geht's weiter die Woche, bevor wir gegen Kiel spielen? Am 17. am Freitag ist die Verhandlung Vuskovic. Da sind wir alle ganz gespannt. Free Vuskovic, ne? Also ja. Wir stehen auf jeden Fall hinter unserem Spieler, genauso wie die Mannschaft, der ganze Verein. Glaube ich, ist das eindeutig, dass alle hinter ihm stehen. Und ich bin gespannt, was dort am Freitag rauskommt. Vielleicht spielt er ja am Samstag schon. Nein, das natürlich nicht. Aber vielleicht wird er ja doch noch für uns eine Hilfe, gerade jetzt, wenn es in die Crunch-Time geht, dass er schnell wieder an die Mannschaft rangeführt wird. Also ich bin gespannt, was da am 17. bei der Verhandlung rauskommt.
Ja, wir drücken die Daumen für Vuskovic. Ja, eigentlich für sein Leben, ne? Dass das da, was er fußballerisch da weiterlaufen kann. Und
definitiv.
Für uns wäre es
nicht nur für ihn als Junge, sondern für uns als Verein.
Für uns für als alle. Verein
auch, ja.
Genau. Also das wäre natürlich super geil, wenn wir da wieder in Innenverteidigung hätten. Also rein sportlich jetzt, rein finanziell auch, so hat er einen Riesenmarktwert. Aber das Menschliche steht natürlich da ganz klar im Vordergrund, weil das wirklich bitter ist, wenn da irgendwelche Leute irgendwelche Bilder auswerten. Also es erinnert mich mittlerweile an irgendwie ein Gedicht, was du in der 8. Klasse interpretieren konntest, und du konntest es in die Richtung und die Richtung interpretieren. Es gab kein richtig und kein falsch. So scheint das ja mit den Doping-Bildern auch zu sein, zumindest bei Epo. Also das kann ja nicht alles nicht wahr sein. Wir hoffen, dass das da gut ausgeht.
Dann geht es Samstag 13 Uhr gegen Holstein Kiel. Auch ein Nordderby, wie man so schön sagt. Es ist jetzt nicht der Stadtderby, sondern eher ein Nordderby. Und ja, ohne Tim Walter, vielleicht schaut er in der Loge bei euch. Wäre ja was.
Wäre was, ich denke nicht, aber es wäre, er ist natürlich herzlich willkommen, ist ja klar.
Definitiv, ja.
Da und kann er sich ein bisschen, anstatt sich von dem NADA-Kollegen, habt ihr es gesehen, das mit meinem Instagram gepostet, ich dachte schon so, oh Mann, als ich es gesehen habe, dachte ich schon so, ach du Kacke.
Ey, da kriegst du eine rote Karte und dann wärst du da vor so ein, von so einem
Horst. Voll gebrabbelt und dann noch im Nachgang hat uns ein Hörer geschickt, okay, die Jacke von der NADA-Doping-Agentur, also es passt ja wie die Faust aufs Auge. Also da, das müsste er bei uns in der Loge nicht haben. Da könnten wir ihm fachmännische, taktische Tipps geben, wie er vielleicht nochmal ein bisschen umstellen könnte. Ja. Würde er auch lieben wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Gibt es ein schönes Edel.
Ja, er würde so, Jungs, jetzt hört auf, mir die Kacke ans Ohr zu labern.
Dein Tipp gegen Kiel?
Ja, ich glaube, dass also wir fangen auf jeden Fall Tore. Damit geht es erst
mal los. Ja, okay.
Ja, ja, Tore. Nee, ich glaube, wir fangen 3-1.
3-1.
3-1. Ja.
Ich glaube leider, dass wir unentschieden spielen. 2-2.
Also, eins steht da fest: mehr 2,5 Tore scheint ja ein sicheres Ding zu sein.
Ne? Auf jeden Fall. Und meine Kicktipp-Performance ist auch nicht so von schlechten Eltern, denn ich habe 3 Plätze nach oben gemacht, bin jetzt 7. Platz. Und obwohl ich nur 8 Punkte gemacht habe, aber es hat gereicht, dass ich zumindest irgendwie 3 Plätze nach oben geklettert bin, habe den Sonntag sehr schlecht performt, aber ja, was soll ich machen?
Unterirdisch 5 Punkte, also wirklich, ich glaube, 2 Spiele richtig getippt, Nürnberg und wer hat... St. Pauli ist das, ne? Gegen wen haben die gespielt?
Ich weiß auch, warum Kai heute nicht da ist, warum er lieber Skifahren gegangen ist, denn er hat wieder komplett vergessen zu tippen einfach.
Was für ein Trottel.
Damit 24 Plätze nach unten, Platz 87, Inside Gremnitz, ciao Kakao.
Ja, okay, Top 10 Muchel. Ja. Hast du einen Kontakt zur, Kontakt zur Spitze? Durchaus. Wie ist so deine Taktik? Irgendwann ein bisschen verrückter tippen? Oder?
Ja, ich versuche auch immer mal Unentschieden mit einzubauen. Also ich bin jetzt nicht nur der 2-1-Tipper, wie andere, die da taktisch eher immer auf 2-1 tippen, aber
ja. Na, ist gut. Scheinst Expertise zu haben. Diese Saison, letzte Saison hast du dich warm getippt für diese Saison.
Ah, ich sehe, ich habe auch viele 2-1-Tipps hier drin. Aber Düsseldorf gegen Heidenheim habe ich 1-1 getippt und damit 4 Punkte gemacht. Also ja.
Du bist im Stadion, ne? Gegen Kiel?
Ich bin auf jeden Fall im Stadion gegen Kiel, ja.
Wir können mal wieder so ein Podcast-Treffen machen, hat auch ein Hörer geschrieben.
Ja, auf jeden Fall. Sollten wir mal wieder jetzt, wenn es ein bisschen wärmer wird, heute ist es ja schon ziemlich warm, wenn man rauskommt. Vielleicht kriegen wir das bei den nächsten Spielen einfach mal hin.
Kiel ist zu kurzfristig
Hannover? Wahrscheinlich, ne? Am vielleicht Ende Hannover.
Ist das danach, das Heimspiel?
Ich glaube ja. Lass uns das mal festhalten.
Ist es ein Samstag?
Ja.
Ja, perfekt. Ja, ich meine. Samstag ist schon geil. Oder Freitag, eins von beiden. Aber Sonntag ist also auch okay, aber weiß nicht.
Ja, aber lass mal festhalten. Hannover.
Schön 3, 4, 5, 7 Kästen Holzen hinstellen. Und dann Abfahrt.
Abfahrt.
Also geil. Samstag ist so ein geiler Tag. Ich werde auch wieder weiterziehen irgendwo hin.
Jetzt abends. Schon Kopfschmerzen.
Ja, jetzt schon. Ich habe jetzt schon Bock auf den Kater am Sonntag.
Stark.
Gib ihn mir, aber nur mit 3 Punkten.
Wir versuchen natürlich das Video auch wieder bei YouTube hochzuladen. Letzte Woche hat es nicht geklappt, weil ich nicht dabei war und technisch hier keiner irgendwas auf die Kette bekommt. Aber wir werden es versuchen. Leider habe ich aktuell keinen Rechner bei mir am Start. Den bekomme ich erst am Mittwoch wieder. Deswegen kann es sein, dass das Video erst am Mittwoch live geht. Und Gato macht aber gerade eine Insta-Story. Und ja, in diesem Sinne, nur der HSV, 3 Punkte am Samstag. Und wir hören uns nächste Woche am Montag mit einer Folge, wo wir Vuskovic feiern. Und
stimmt, Doppelschlag. 3 Punkte. Walter darf wieder auf die Trainerbank, Vuskovic ist frei, in Freiheit, wird sofort wieder eingesetzt, das Spiel da drauf. Wir haben alle Probleme los und gewinnen 2-stellig danach.
So sieht's aus. Geil. Nur der HSV.
Nur der HSV.
Ciao.